unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
Herzlich willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Mir gegenüber
sitzt Johanna Haberer. Ich bin Theologin und Professorin für Medien und Religion. Und wir unterhalten uns über Abraham.
Genau. Wir sind im zweiten Kapitel der langen Geschichte von Abraham. Und hier müssen wir uns jetzt ein bisschen durchkämpfen, denn es herrscht gehöriger Unfriede im Kapitel 2. Ganze Rudel von Königen tauchen auf einmal auf, die sich gegenseitig hier bekämpfen. Einer schlägt den anderen. Wer einen Namen sucht für ein Kind, das er erwartet und annimmt, es könnte ein Sohn werden, der könnte auf den Namen Amraphel verfallen oder auf den Namen Elam und Tidal, Bera und Birsha ist auch noch im Angebot. Also jede Menge Könige mit sehr, sehr interessanten alttestamentarischen Namen schlagen hier aufeinander ein.
Es sind kanaanitische kleine Fürstentümer. Ja. Ich meine, wahrscheinlich sind es Könige über ein paar Quadratkilometer.
Ja.
Und man kann
Bürgermeister nicht, eigentlich heute.
Ja, sind Bürgermeister und so kommunale Größen, wenn man so will, ja. Und man kann heute nicht mehr nachvollziehen, wo genau die eigentlich gewohnt haben und wo die ihre kleinen Fürstentümer oder ihre Städtchen oder was auch immer gehabt haben. Auf jeden Fall, Abraham befindet sich in einem Land, wo ununterbrochen Krieg herrscht.
Ja, also nicht richtig Krieg, es herrschen Scharmützel.
Ja, genau.
Scharmützel nennt man das. Mhm. Und interessant ist ein Oberkönig, der so ein paar Unterkönige unter sich hat, der heißt Kedorlaomer. Kedorlaomer. Ich habe mir kürzlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, das muss ich jetzt hier gestehen, einen Film gekauft, der heißt Die Bibel Abraham. Und da gibt es tatsächlich einen Schauspieler, der heißt Joel Proust, der stellt den König Kedorlaomer dar. Der kommt davor, dieser König. Das wollte ich jetzt nur anmerken. Also die alten Hollywood-Verfilmungen der Bibel, die halten sich hier ganz streng an die Schrift.
Haben ja alle jüdische Berater gehabt, die sich auch sehr gut in diesen Büchern auskennen. Ja.
Und da gibt es auch dann Rollen. Wer sind Sie, Herr Proust? Ich bin Kedorlaomer. Sehr schön ist in diesem, bevor wir uns jetzt hier auf das allgemeine Hin und Her und auf das große
Getümmel und Scharmützel
stürzen, wollte ich jetzt noch Folgendes sagen. Abraham ist, haben wir in der letzten Sendung übersprungen, aber es hat sich in der Zwischenzeit nicht gebessert, immer ein alter Mann. Das wollte ich auch in dem Film, den ich da gesehen habe, mit Kedorlaomer, da haben sie Abraham mit einem älteren Herrn besetzt, was natürlich letztlich Unfug ist, denn Abraham muss zu dieser Zeit noch relativ jung gewesen sein. Trotzdem wird Abraham, weil er ja der Urvater ist, wird er quasi schon alt geboren. Und ist immer alt. Er ist sehr, sehr lange alt und er wird dann immer noch älter. Aber das finde ich interessant, dass Abraham nicht jung sein darf, obwohl er es sicherlich gewesen sein müsste, falls es ihn gegeben hätte, was nicht der Fall ist.
Mhm. Also Abraham ist, wie gesagt, die Figur, auf die sich das Volk Israel bezieht, als dem Erzvater. Und er wird gezeichnet als derjenige, der sein Leben lang auf die Erfüllung der Verheißung wartet.
Deswegen
und
ist er
als
alt.
Einer, ja. Er wird immer gezeichnet als einer, der sehr alt ist, weil er schon so lange gewartet hat.
Ach so.
Und es ist nicht eingetreten. Er hat auf das Kind gewartet und er hat gewartet, dass er ein großes Volk wird.
Ja,
und dass er den Segen erlebt und das alles, was Gott ihm verheißen hat oder versprochen hat, wie man sozusagen etwas banaler sagt. Und das tritt nicht ein. Deswegen wird er gezeichnet als einer, der schon so lange gewartet hat.
Ja. Mhm. Irgendwie ist er ja auch ein sehr moderner Mann, denn dass man alt ist und dann nochmal aufbricht und Kinder zeugt und Zelte abreißt und neu und jetzt zieht er ja auch noch in den Krieg, erfahren wir gleich, dass also so ein alter Opa, muss man fast sagen, dass der sein ganzes Leben hinter sich lässt und ein neues Leben vor sich hat. Das ist ja sehr, sehr modern. Insofern passt er eigentlich sehr gut in unser 21. Jahrhundert. Wir sind ja auch alle jetzt 60, 70 und fangen nochmal ganz von vorne an und fahren nochmal nach Amerika und fangen da nochmal ein neues Leben an.
Zeugen nochmal Kinder mit ja. 70, ja. Mhm.
Ja, mit 70. Und die Frauen kriegen ja auch hier bei mir um die Ecke, gar nicht weit von mir, wohnt eine Frau, die hat mit 65 oder 63 jetzt Drillinge bekommen. Also, was soll's, wenn ich alt bin? Das Leben liegt noch vor mir.
Das insofern ist eigentlich nicht die Idee von diesen Texten. Nein, die Idee von diesen Texten ist, dass wenn dann die Verheißung eintritt, also wenn dann tatsächlich Abraham wird ja einen Sohn bekommen oder zwei, wenn dann die Verheißung eintritt, dann ist es nicht mehr das Verdienst desjenigen, der zeugen kann oder Kinder bekommen kann, sondern das ist dann Gabe und Geschenk und allein sozusagen Gottes Tat Werk. Gottes. Ja. Mhm. Das ist sozusagen der theologische Sinn von diesen alten Menschen, die da nochmal eine Überraschung bekommen, um dann Kinder zu bekommen. Aber da sind wir noch nicht, jetzt wird erstmal gekämpft.
Ja, auch das ist doch eine Überraschung.
Ja.
Auch das ist doch eine Überraschung, dass ein Mann mit, weiß ich nicht, wie alt ist er jetzt, 85 oder was, angeblich jetzt hier das Schwert zum Schwert greift und nochmal richtig loslegt. Also, es kämpfen im Tal Siddim 4 Könige gegen 5. Die Namen spielen keine Rolle, es sind Schall und Rauch. Die Könige von Sodom und Gomorra werden zurückgedrängt und fliehen. Die heißen, die haben einen Namen, die habe ich ja vorhin genannt. Das ist Bera und Birscha. Bera ist der König von Sodom, Birscha der König von Gomorra. Diese beiden werden zurückgedrängt, drehen sich um und fliehen und fallen dabei in Erdharzgruben des Tales Siddim. Ich habe mal nachgeguckt, was Erdharz ist. Ich bin nicht drauf gekommen,
ja,
weißt
das
du?
Das sind Asphaltgruben, ja. Also vermutlich geht es da auch, wir haben ja häufiger schon drüber gesprochen, dass man Entdeckungen macht, naturkundliche Entdeckungen macht und dass man plötzlich Asphalt findet. Und da werden diese Könige ja nicht, die versinken da ja nicht drin, sondern die werden dort sozusagen geborgen.
Die werden gerettet.
Die sind auf der Flucht und werden dann geborgen.
Ja, dadurch, dass sie da hineinfallen, überleben sie.
Es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Kapitel, weil dieser Abraham, der eigentlich so ein Kleintierzüchter war, ja, oder Züchter und Kleintiernomade, der zwar auch viel Geld bekommen hat und große Herden hat, also man kann jetzt nicht sagen, das war ein unwichtiger Mann, aber er wird an keiner anderen Stelle, nur in diesem Kapitel jetzt, als ein Kriegsherr dargestellt. Also,
noch sind wir ja nicht so weit. Noch ist er nicht in den Krieg hineingezogen worden. Es kämpfen die Könige, die Erdharzgruben haben auch ihre Rolle schon gespielt. Und Lot, der ja in der Nähe von Sodom lebt, gerät durch diese Scharmützel zwischen die Fronten. Lot ist der Neffe des Abraham. Abraham und Lot sind gemeinsam aufgebrochen und haben sich dann getrennt. Und Lot zog ins Jordantal und gerät dort in der Nähe von Sodom zwischen die Fronten, wird geplündert von den feindlichen Königen, wird verschleppt und wird von den Anhängern des Kedor Laomer gefangen genommen, mitsamt seiner ganzen Familie. Und davon erfährt jetzt der Abraham, sein Onkel.
Der sitzt in Mamre. Ein schöner Hain, da gibt es Eichen oder auf jeden Fall, wenn das beschrieben wird, dass da Bäume stehen, dann ist das ein fruchtbarer Platz. Mhm. Ja?
Da lebt er ganz zufrieden und wartet auf die Erfüllung des Herrn.
Ja.
Und jetzt erfährt er, dass sein Neffe Lot verschleppt worden ist, inzwischen die Kriegsfronten geraten ist und in Gefangenschaft ist. Und jetzt greift er zu den Waffen. Er nimmt Knechte, auch interessant, es heißt nicht, er nimmt einen Haufen Knechte, sondern er nimmt Knechte 318 an der Zahl. Also auch hier pingelig.
Ja, aber auch kein kleines Unternehmen auf jeden Fall.
Nein, 318 Knechte nimmt er und dann bricht er durch alle Fronten und jagt die Verschlepper des Lot bis nach Dan, wo auch immer dies sein
mag. Das ist in Nordisrael, Heiligtum Dan ist auch ein Heiligtum,
und
ist
weiter,
oberhalb des See Genezareth.
Und weiter bis nach Hoba.
Das ist dann nochmal ein bisschen weiter oben.
Nördlich von Damaskus. Das steht auch drin.
Das ist
also alles ganz genau
Richtung angegeben. Syrien.
Ja. Und dort schlägt er sie vernichtend. Also so ein Hirte, wir haben noch nicht kennengelernt, dass Abraham besonders aggressiv wäre oder um sich schlagen würde, Faustkämpfe gewonnen hätte. Nein, offenbar wird es vorausgesetzt bei diesen Völkern, dass die von Natur aus wehrhaft waren.
Ja, ich glaube auch, dass es so, dass die Autoren die das so zusammengestellt haben, dass die dann dem Abraham neben diesem sanften Warter und diesem Schlitzohr, der er auch ist, noch eine andere Farbe geben wollten. Mhm. Also nach dem Motto, wie konnte der überhaupt zu dem Land kommen und wie konnte der überhaupt, er muss noch eine andere Seite gehabt haben. Und da wird dann ziemlich unvermittelt, werden dann irgendwelche so kleine Fürstenkönige und was auch immer aufgetan, die er jetzt besiegt.
Ach
und,
so, du meinst, es ist so Komparsen, die es, aufgestellt werden, glaube, von den biblischen Autoren?
Ja, damit der noch eine andere Farbe kriegt. Mhm. Also so wie man sich ein Drehbuch ausdenkt und sagt, oh Gott, also diesen Zug müsste er jetzt eigentlich auch noch kriegen, der muss noch diese Rolle spielen, damit er vollständig ist.
Ja, damit er ein richtiger Mann ist damit und nicht so ein Schlappschwanz, der die ganze Zeit nur wartet.
So ist es, ja. Und da kommt dann dieses etwas merkwürdige Kapitel mit den vielen, vielen kleinen Fürstennamen zusammen. Ja. Und da befreit dann der Abraham seinen Neffen
genau. Lot. Mhm. Er schlägt die feindlichen Könige vernichtend, rettet Lot und alles, was er besitzt, also der Lot,
holt er wieder zurück.
Und auch seine Frauen und sein Volk und so weiter. Es wird alles mitgenommen und wieder zurückgebracht. Und jetzt merken wir ja auch, dass es in gewisser Weise eine Oberschichtengeschichte ist. Nicht? Wir haben es ja hier mit einer zwar nomadischen oder halbnomadischen, aber mit einer Oberschicht zu tun. Ja. Und jetzt kommt es zu einem.
Darf ich an der Stelle noch einen kleinen Einwurf machen?
Natürlich.
Für alle diejenigen, die meinen, dass man die Bibel wörtlich nehmen sollte. Wenn man die Bibel wörtlich nehmen sollte, dann dürften eigentlich auch unsere evangelikalen Freunde und die Fundamentalisten nichts gegen Vielweiberei haben und Krieg und was auch immer. Das steht da alles
auch
drin. Das steht da alles auch drin. Und wenn man das alles ganz genau liest, dann wird man am Ende nicht zu dem Schluss kommen können, das ist jetzt ein Rezeptbuch für mein Leben und da steht drin, wie ich leben soll, sondern es ist eine Völkergeschichte, die sich mit allen Makeln und Kriegen und Abgründen auf einen Gott beruft. Ja, das schon. Aber wir werden daraus keine moralischen Lehren für unser Leben ziehen können.
Jetzt kommt eine ganz komische Stelle, die müssen wir vielleicht kurz jetzt mal besprechen. Mhm. Weil jetzt kommt die Stelle, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht.
So, der hat überhaupt keinen Scheu gehabt, vom Pharao was zu nehmen, ja? Null.
Ja.
Jetzt hat er den besiegt, aber wir werden ja die Geschichte weiterverfolgen. Es wird von vornherein gesagt, Sodom und Gomorra, da wohnen böse Leute.
Ja, und von denen will er nichts.
Und von denen will er keinen einzigen Schuh und
kein Schnürsenkel.
Und kein Schnürsenkel haben. Von denen nimmt er nichts an.
Ach so, weil es dreckiges Geld ist.
Es ist dreckiges Geld, ja. Das ist die Erklärung.
Das ist die Erklärung.
Aber das heißt, dass dann auch…
Also er ist mit ihnen, er hat auf ihrer Seite gekämpft, aber nur um des Lot willen.
Ja.
Weil der Lot in ihrer Nähe wohnt, also er wohnt ja dann später sogar in Sodom, aber jetzt lebt er noch vor Sodom mit seinen Zelten. Und um den Lot zu retten, hat Abraham sich eingemischt, aber alles andere, was sie an Kriegsbeute gemacht haben, will er nicht anfassen.
Natürlich definieren die Nachkommen Abrahams, die diese Geschichten aufgeschrieben haben, wie sie zu den anderen Völkern stehen. Und offenbar lebten da die Sodomiten, also die leben ja da dann wahrscheinlich im heutigen Jordanien, also auf der anderen Seite des Jordan. Hat es zu diesen Völkern keine ganz guten Beziehungen gegeben. Also, dass man auf jeden Fall deren Lebensart vollkommen abgelehnt hat. Also, wir sagen ja heute noch Sodomiten. Also, Sodomie ist ja eigentlich, wenn wir heute beschreiben, dass…
Sodomie ist Geschlechtsverkehr mit Tieren.
Mit Tieren, ja.
Das war aber damals nicht so.
Nein, das war damals,
nicht war mit
so.
Sodomie Homosexualität gemeint.
So ist es, genau so, genau richtig erklärt. Und das heißt, die haben eine Form von Lebensstil offensichtlich gebrandmarkt an dieser Stelle und die wollen mit denen nichts zu tun haben.
Ja, ist ein bisschen so wie über Babylon, haben wir ja letztens auch so geredet, dass eine sehr, sehr freie Sexualität war in den Städten, vielleicht auch aufgrund der Polygamie, also vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass jeder, der nichts zu verlieren hatte, in die Städte gegangen ist. Das ist ja heute auch noch so.
Ja.
Dass die Leute, die ihr Glück nicht gemacht kriegen auf dem Land, dass sie dann in die Megacities ziehen und dort sich irgendwie in die Slums reinsetzen.
Ja, und die hoffen, Sexualität war ja auch dann eigentlich immer Teil des Kultes, also ja. Teil der großen Fruchtbarkeitskulte.
Ja.
Da gehörte die Sexualität in die Mitte der Religion.
Mhm. Ja.
Und da haben sich die Israeliten und später die Juden dann schon ganz anders positioniert.
Ja, wieder mhm. keusch. Also mhm. auch hier
wieder Gott.
Keusch. Mhm. Keusch wie ihr Gott. Mhm. Ja, und nachdem also Abraham den Staub Sodoms von seinen Füßen geschüttelt hat und wieder zurückgekehrt ist in seine Heimat und in seinen Hain in Mamre, erscheint ihm Gott. Und was er jetzt zu ihm sagt, das hören wir uns mal an.
Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam, in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
Also wir haben es jetzt mit einem sehr erbosten Abraham zu tun. Er kommt aus dem Krieg zurück, ja, und hat richtig schlechte Laune. Und die lässt er jetzt an Gott aus. Und er hat doch auch recht, oder? Mhm.
Was meinst du? Er hat recht, ja. Und er wird auch beschrieben, wie die Erbfolge geregelt wird, wenn
ja.
kein Sohn da ist.
Genau.
Also dann wird der sozusagen der Vorarbeiter, wird dann, wenn der Abraham stirbt, das Erbe übernehmen, weil
Abraham
ist ja kein
hat
anderer.
Mh. Aber keine anderen Frauen. Er hat nur Sarah.
Er
ist ein monogamer Mensch.
Ja, ein monogamer Mensch.
Und liebt diese Frau, das wissen wir auch, und das wird sich dann auch später noch weisen. Mhm. Und er hat inzwischen einen Adoptivsohn, muss man fast sagen. Er hat einen Sklaven, den Knecht Eliezer von Damaskus.
Ja, sein Vorarbeiter oder so.
Ja, und den hat er gesagt, okay, wenn ich keine Kinder habe, du erbst eben meinen ganzen Reichtum. Mhm. Und Gott widerspricht ihm dann und sagt, nö, es kommt noch was.
Großartige Szene.
Ja.
Wer jemals im Orient war oder im vorderen Orient und des Nachts dann raustritt, wo die Sterne so nah sind, wo man fast jeden einzelnen Stern sozusagen sehen kann.
Ja. Milliarden.
Milliarden. Und dann schaust du darauf und dann siehst du diesen mit Sternen übersäten Himmel. Mhm. Und das ist die Vision, die er schon wieder ein Versprechen sozusagen, schon wieder eine Verheißung in einem neuen Bild.
Ja.
Und zwar in diesem Bild dieses wunderbaren orientalischen Himmels.
Man muss ja auch dazu sagen, dass diese Versprechen, die Gott Abraham gibt, dazwischen liegen ja immer noch 10 Jahre. Also es ist ja nicht so, dass 3 Wochen zwischen den Geschichten liegen, die wir hier besprechen, sondern da liegen ja immer Jahrzehnte dazwischen. Und dann kommt wieder ein Versprechen. Dazwischen meldet sich Gott jahrelang nicht. Dann kommt er wieder mit einem
und schließt
mit einer
einen
Verheißung.
Bund, schon wieder einen
und schließt
Bund
wieder einen Bund
und eine Verheißung. Mhm. Und man kann verstehen, also wenn man der Geschichte so folgt, dass der Abraham verzweifelt ist und dass er hoffnungslos ist. Aber er wird ja gefeiert, also deswegen ist er auch sozusagen der Erzvater, ist der Vater des Glaubens. Mhm. Es ist der, der sich immer wieder von der Verheißung überzeugen lässt und dann wieder wartet.
Ja, jetzt muss ich aber doch an Odysseus denken. Odysseus ist ja eine ähnliche Figur. Odysseus ist ja der große Dulder. Er wird in der griechischen Sage der große Dulder genannt. Er fährt los und fährt erstmal mit den Griechen in den Trojanischen Krieg, um die geraubte Frau des Menelaos zurückzuholen, die schöne Helena. Das griechische Heer sitzt dann vor Troja an der kleinasischen Küste, also an der heutigen Türkei. Und da sitzen sie und belagern Troja 10 Jahre lang. Und nach 10 Jahren kommen sie dann endlich in die Stadt rein durch die List des Odysseus, das trojanische Pferd. Kennen ja alle, die in der Schule aufgepasst haben und auch die, die einen Computer haben. Denn ein Trojaner ist nichts anderes als ein schlaues Übertölpelungsprogramm. Und dieser Odysseus braucht dann nochmal 10 Jahre, um nach Hause zu kommen. Also er irrt ja dann durch den ganzen Mittelmeerraum. Manche sagen, er sei bis oben gewesen bei den Schweden und Wikingern und sei durch Gibraltar durchgebrochen. Aber meistens ist man der Überzeugung, dass er dann noch 10 Jahre auf einem Holzfloß über den ganzen praktisch, Mittelmeerraum ja. geirrt ist, bis er dann endlich wieder in seiner Insel, auf seiner griechischen Insel Ithaka angekommen
nach
ist.
Nach Hause zu seiner Frau.
Auf Odysseus werden wir noch öfter zu sprechen kommen, wenn wir von Abraham reden, ja. aber auch das ist der große Warter, der große Dulder, der große Aushalter, dem immer was versprochen wird. Von Pallas Athene ist es da, die ihm verspricht. Und andere Götter. Aber die Götter kämpfen ja auch bei ihm.
Genau, also der Unterschied vom Abraham zum Odysseus in der, sagen wir, in der theologischen Perspektive ist, dass der Odysseus, das Leiden des Odysseus durch den Streit der Götter verursacht ist.
Ja, Poseidon gegen Athene.
Genau, die streiten sich und der eine, der jagt ihn dann wieder in eine ganz andere Richtung ins Meer.
Poseidon ist ja der Gott der Meere, Athene ist die Göttin der Vernunft, der Weisheit. Mhm. Ja.
Und die beiden streiten sich um den Odysseus, um den Weg des Odysseus. Und das ist im Alten Testament natürlich anders beschrieben. Da gibt es diesen einen Gott und der erfüllt einfach seine Verheißung nicht. Und deswegen heißt eben der Abraham der Vater des Glaubens, weil er trotz allem Ungemach und trotz allem Unwillen und trotz der Verzweiflung am Ende immer wieder auf diese Verheißung vertraut.
Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wer rechnet wem was zur Gerechtigkeit?
Abraham glaubt dem Herrn und Gott sozusagen ehrt ihn dafür, würdigt ihn dafür. Mhm. Das ist ein Satz, über den schon viele Bibliotheken geschrieben worden sind, weil der dann im Neuen Testament eine Rolle spielt, weil Gott ihm Recht gibt und ihn rechtfertigt sozusagen. Und das wird dann in der Theologie des Paulus eine Rolle spielen. Mhm. Wir kommen ja dann an die Stelle, wo der Abraham beschnitten wird. Mhm. Und diese Beschneidung wird als der besondere Bund dann nochmal zwischen Israel und Gott beschrieben. Aber der Paulus wird später dann argumentieren, wir Christen werden nicht beschnitten, weil uns wird der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. Wir brauchen diesen Bund nicht. Deswegen werden die Christen nicht beschnitten und haben auch die Beschneidung sozusagen aus ihrer religiösen Tradition
entfernt.
Weil Paulus argumentiert, die Gerechtigkeit vor Gott allein aus Glauben, die gab es schon vor der Beschneidung. Und deswegen werden wir Christen die Beschneidung nicht mitmachen.
Ach so.
Das ist
weil Abraham schon
gerecht vor Gott war.
Als er noch nicht beschnitten war.
Mhm. Das ist also, insofern ist das ein großer Link zu einer kulturell dann sehr prägenden Weiterentwicklung, dass die Christen diese ganzen Zeichen, die Juden sozusagen für ihren Bund machen mussten, abgelehnt haben und gesagt, wir machen das nicht, weil bei uns wird allein der Glaube macht uns sozusagen zu Verbündeten von Gott. Mhm. Und wir brauchen all diese Zeichen nicht.
Ja, aber da steckt ja was anderes dahinter. Denn Paulus wollte ja sozusagen das Judentum öffnen für
die Heiden.
Für die Heiden. Ja?
Genau, also die sogenannten Heiden, für die nicht Juden sind.
Ja, und diese Heiden, also wir zum Beispiel, wir Germanen,
waren nicht beschnitten.
Waren nicht beschnitten und hatten auch keine Lust darauf.
Ja, genau.
Und diese Schwelle niederzureißen.
Genau, hat er einen sehr schlauen theologischen Trick gemacht.
Auf Abraham.
Und hat gesagt, wir beziehen uns doch alle auf Abraham. Aha. Und dem wurde doch von Gott Recht gegeben und er wurde von Gott geliebt, ohne dass er beschnitten war.
Ja.
Und das war doch die entscheidende Szene. So, und darauf weist der Paulus hin. Das heißt, das ist ein ganz zentraler Satz an der Stelle, weil der kulturgeschichtlich dann richtig Karriere gemacht hat. Mhm.
Und was jetzt kommt in dieser Sendung, ist eine sehr, sehr magische Entwicklung zwischen Abraham und Gott.
Das sieht aus wie der Herr der Ringe.
Ja, es ist wie beim Herrn der Ringe.
Ja.
Ja, es ist auch, ich fand auch schon, dass dieser Kampf der Könige hatte auch schon was.
Hatte auch
mit
sowas.
Elazar und Shinar und Elam und Tidal, die schlugen da aufeinander ein. Auch der Arioch war dabei.
Ja.
Und die Heere marschieren auf mit ihren.
Absolut. Also solche Geschichten haben schon immer fasziniert.
Ich finde auch die Namen klingen alle wie Herr der Ringe, Mordor und so. Das ist doch alles, aus der Bibel geklaut.
Ja, natürlich.
Absolut. Das sind diese ganze Sound, dieser alttestamentliche Sound, alles aus der Bibel geklaut.
Diese Autoren wissen einfach, was Leute hören wollen.
Ja, genau. Ja. Gut. Jedenfalls sagt Gott zu Abraham, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und das alles schleppt Abraham herbei und zerteilt es in der Mitte und legt je ein Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilt er nicht und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie fort. Er tötet Tiere, legt deren Leichenteile.
Legt ein Spalier.
Ah ja, ein Spalier.
Er legt vor sein Zelt ein Spalier mit Tierhälften.
Ja.
Sicherlich die Erinnerung an ein ganz altes magisches Ritual. Ja. Und zwar ein Schwurritual. Weil durch dieses Spalier kommt doch, erzähl weiter.
Ja, durch dieses Spalier kommt ein Feuer.
Ja.
Und dieses Feuer fährt eine Fackel. Also Gott erscheint als eine zuckende Fackel. Und die fährt zwischen diesen Leichenteilen hin und her.
Ja.
Also so ganz gruselig.
Also Harry Potter kann sich das nicht besser ausdenken.
Ja.
Und der Abraham steht da und Gott sozusagen nimmt diese ganze magische Religionswelt, die ja da auch immer im Hintergrund ist, her, um dem Abraham zu schwören, dass er diesen Bund wirklich halten wird. Also das ist sozusagen, Gott verpflichtet sich nicht nur mit Worten und rechnet ihm das irgendwie an, sondern er macht jetzt den ganz großen Zinnober, und erscheint dem Abraham als Licht und durch dieses Spalier von Tieropfern.
Ja.
Ja, also wie gesagt, auf der einen Seite religionsgeschichtlich sicherlich wahnsinnig interessant, nach dem Motto, wie haben sich denn solche Rituale früher abgespielt, so Beschwurrituale oder Bundrituale. Aber auf der anderen Seite ist es in der Geschichte, im Lauf der Geschichte, ist es sozusagen nochmal eine Befestigung dieses Versprechens.
Was ich auch interessant finde, ist, dass Gott ja Abraham jetzt zum, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, ob es die fünfte oder sechste Verheißung schon ist, aber auf jeden Fall erscheint Gott Abraham ja diesmal im Schlaf. Und das ist auch interessant, dass Gott ja immer verschiedene Formen, wir werden ja noch weitere Formen der Erscheinungen kennenlernen, da will ich jetzt aber nicht vorgreifen. Aber Gott hat ja eigentlich, bisher hieß es ja immer, und Gott sprach zu Abraham. Also wir können uns das vorstellen, wie wir wollen, wie Gott zu Abraham spricht, ob der auf einmal eine Vision hat oder eine Stimme hört, eigentlich zum Doktor müsste. Diesmal kommt er im Schlaf. Und das ist auch eigenartig, dass jetzt das Träumen beginnt von Menschen, die träumen von Gott. Und diesmal ist ein Albtraum auch noch. Also Gott sagt ihm mit der Verheißung zusammen auch eine ganz schreckliche Zukunft seines Volkes voraus. Er sagt ja nicht nur, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne, sondern er sagt jetzt auch noch, deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Also sie werden vertrieben werden, die Israeliten. Und da wird man sie zu dienen zwingen und man wird sie unterdrücken. 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Also ich werde sie rächen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut, also mit vielen Geschenken und Vorteilen. Und du sollst fahren zu deinen Vätern in Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Also er sagt den Nachkommen des Abraham auch Schrecknisse vorher.
Wir haben es ja mit ganz vielen Erzählsträngen zu tun, die da zusammengeflossen sind und in einer Redaktion zusammengeführt worden sind. Und wahrscheinlich ist das alles zusammengeführt worden nach der oder in der oder nach dem babylonischen Exil, also 400 vor Christus oder 500 vor Christus. Also alte Texte, die schon 1000 Jahre alt waren und unterschiedlichen Schichten und Traditionen zusammengeführt wurden. Aber du hast natürlich bei den Redakteuren, denen ist natürlich vor Augen dieser lange Aufenthalt der Hebräer in Ägypten.
Ja.
Das ist den Redakteuren vor Augen. Also ist eine Geschichtserinnerung, wird dann dem Abraham sozusagen als Vision im Albtraum erzählt.
Ja. Ja. Also auch aus der, aus, es wird aus genau. der Gegenwart zurückerzählt.
Es wird zurückerzählt und wird dem Abraham schon, der der große Stammvater wird, dem wird schon erzählt, dieses Volk wird großes Leiden haben und sie werden dieses Land, das ihnen versprochen wird, erstmal nicht bekommen und sie werden Hunger leiden.
Und sie werden warten müssen wie du.
Und sie werden warten müssen wie du. Ich möchte mal ganz kurz einen Exkurs noch machen. Wir reden ja, wir sind immer ein bisschen unsicher. Sollen wir Israeliten sagen? Sollen wir Hebräer sagen? Sollen wir Juden sagen?
Ja.
Also Juden nennt man dieses Volk sozusagen erst nach dem Exil, ja. als sich sowas wie eine jüdische Religion in der Synagoge etabliert hat. Ja. Das Volk Israel, das entsteht jetzt aus diesem Abraham, aus der Generationenfolge Abraham, Isaak, Jakob. Und Jakob wird Israel dann benannt. Der kriegt einen neuen Namen und der heißt Israel. Und darauf beziehen sich die Israeliten. Die Juden, das Wort Juden kommt von dem anderen Volksteil, nämlich dem Juda. Das ist auch ein Enkel von Abraham. Die Hebräer, das ist eigentlich eine Beschreibung einer sozialen Gruppe. Und das sind die am Rande wohnen. Das sind die Unterdrückten. Mhm. Das sind die sozial Niedrigeren. Mhm. Und die Hebräer, das ist sozusagen eine Fremdbezeichnung für Leute, die Gastarbeiter sind oder sowas. Also die Hebräer bezeichnen sich selber nicht so. Die bezeichnen
Aber wir
sich
sagen
als
hebräische Israel. Schrift. Wir sagen nicht israelitische Schrift, sondern wir sagen hebräische Schrift.
Das ist eine andere Herführung. Das ist, kommt von der Sprache, die die sprechen. Aber das Hebräisch könnte sich beziehen auf die Sprache der sogenannten Apiru, die diese Sprache gesprochen haben. Also das heißt, diese Begriffe gehen alle ein bisschen durcheinander. Wir dürfen sie auch eigentlich synonym verwenden, aber sie beziehen sich auf jeweils Eigensicht, Fremdsicht und natürlich auch die Erinnerung des Volkes Israel, dass sie lange, lange, lange Jahrhunderte immer wieder unterdrückt, vertrieben und in Hungersnot oder eben in Sklaverei gehalten wurden.
Aber es ist eine sehr, sehr aktuelle Diskussion, die du hier aufmachst. Ja. Denn die Frage, wie nenne ich andere, wie nennen sie sich selbst?
Absolut.
Das ist ja eine Diskussion, die im Moment ganz aktuell ist. Also ganz berühmtes Beispiel, darf man die Ureinwohner von Nordamerika Indianer nennen? Die hießen ja ganz lange so, das wird ja heute total abgelehnt,
eine
was ich auch richtig finde.
Bezeichnung, genau.
Ja, oder Inuit, Eskimos, also die Völker selber nennen sich zum Teil noch so, aber andere dürfen es nicht.
Genau, Fremdbezeichnung und Selbstbezeichnung, das spielt hier auch schon eine Rolle. Und, oder auch, dass man eine Fremdbezeichnung dann schließlich übernimmt in der Erinnerung und sagt, wir waren Sklaven, sind es aber jetzt nicht mehr.
Oder, also so ein Ex-Sklaven-Stolz.
Ja, genau. Und das wird dem Abraham jetzt schon mal in den Albtraum gelegt. Ja? Du wirst zwar eine wunderbare Zukunft haben und dein Volk wird groß sein, aber diesem Volk wird es nicht immer gut gehen. Ja. Und ich meine, dass es so nicht gewesen ist, das erzählt die Geschichte des Volkes Israel.
Ja, ein tolles Volk. Also wir sind ja beide mit dem Volk Israel aufgewachsen. Wir waren ja auch beide mehrfach schon in Israel. Und man kann der Faszination dieser Geschichten und der Faszination des Volkes und auch dieser Glaube, wir sind das Volk Israel. Und wir wurden versprengt in die ganze Welt, in die ganze Welt über tausende von Jahren und haben trotzdem wieder hierher zurückgefunden. Ja. Das ist doch etwas, was eigentlich unvorstellbar ist.
Ja, das hat natürlich mit dieser massiven Geschichte von Warten, Geduld,
und mit der Verheißung zu tun.
Verheißung und Segen zu tun. Ja. Alles das ist hier schon angelegt.
Ja.
Und bei allem, was man dann hier auch noch lesen kann, bei diesem Verdrängungswettbewerb und den Kriegen, die geführt wurden, auch die sind ja ums Land, die sind ja auch schon in der Abrahamsgeschichte angelegt. Das wird alles hier auch schon zum Teil kritisch beschrieben. Aber die Faszination dieses, du hast diese Verheißung und du wirst dort wohnen. In der Tat, es ist faszinierend, dass es eingetreten ist auch dann. Wieder das eingetreten ist.
Ja, ist ja auch letztens, ist erst kürzlich wieder bei dem großen Friedensplan, bei dem angeblichen Friedensplan von Donald Trump, ging es ja auch wieder nicht ums Westjordanland, sondern es ging um das Land, wie hießen die beiden Teile Israels?
Nordreich und Südreich, Israel und Juda.
Ja, genau. Mhm. Also darum geht es nach wie vor.
Ja, und ohne dass wir jetzt
auch
irgendwie,
mit dieser Bezeichnung.
Ja, das ist jetzt keine politische Aussage, sondern es ist zunächst einmal die Faszination, die in so einer Verheißung liegt.
Ja. Hm? Ist eine religiöse Aussage.
Ja.
Ja, was ist dein gutes Wort zum Ende?
Mein gutes Wort zum Ende bezieht sich darauf, dass es aus christlicher Perspektive nicht das Land ist, sozusagen, das uns als Verheißung besprochen wird, sondern Jesus wird ja dann die Vorstellung vom Land überholen und überwölben mit der Vorstellung vom Reich Gottes.
Ja, und das hören wir uns jetzt mal an.
Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Ja, mit diesen Worten wollen wir uns jetzt verabschieden. Ich muss auch sagen, wir haben es hier mit einer sehr, sehr gefährlichen Geschichte zu tun, die bis heute besteht und die bis heute noch nicht abgeschlossen ist und noch nicht zu Ende erzählt ist und die bis heute auch nicht aufgehört hat, gefährlich zu sein.
Und die ihre Spuren hinterlassen hat im Bewusstsein des einen Volkes und der Völker darum herum. Also die haben ja eine ähnliche Erinnerung und die kennen ja alle diese Geschichte Israels und diese Spuren, die sind bis heute erlebbar in diesem Land.
Ja, und inwiefern Abraham nicht nur für Israel ein entscheidender Erzvater ist, sondern auch für die Völker drumherum, das erfahren wir das nächste Mal und unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn sie wieder dabei sind. Tschüss!
Tschüss und auf Wiederhören!
Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.
Das Politikteil.
Hä? Was für ein Teil?
Na, das Politikteil. Der Podcast von Zeit und Zeit Online.
Ah, das Politikteil. Jede Woche zwei Moderatoren, ein Gast.
Und ein Thema, das uns wirklich interessiert.
Mit Tina Hildebrand und Heinrich Wefing.
Und Iliana Grabitz und Marc Prost.